Wir sprechen heute von Genesis.
Jawohl.
Boys of Summer, der 80er-Podcast, geht in Runde 29.
Junge.
Ja, und heute sprechen wir nur über eine Band. Eine Band, die in den 80er-Jahren wirklich alles erreicht hat. Die Platten verkauft hat wie geschnitten Brot. Insgesamt heißt es, zwischen 100 und 150 Millionen Tonträger hätten sie verkauft. Und sie sind verantwortlich für Songs wie Invisible Touch, wie Land of Confusion, Mama, In the Air Tonight und We Can Dance. Wir sprechen heute natürlich von Genesis.
Jawohl, und die Band hat nicht nur in den 80ern viel erreicht, sondern tut das auch heute noch, denn die Band ist wieder einmal auf Tour und hat allein 2021 134.000 Tickets verkauft und damit auch schön 23 Millionen US-Dollar eingenommen.
Und ein Ticket heißt, davon, ja, bitte, ja, Alex.
Ja, ich wollte nur sagen, dass man, also wir sehen, die 80er sind immer noch da und immer noch lukrativ, könnte man auch sagen.
Das heißt, du warst jetzt jüngst auf Tour, also beziehungsweise auf einem Konzert.
Ich war mit Genesis auf Tour. Genau. Phil hat gesagt, mal mit dem Schlagzeug, das klappt nicht mehr so. Und ich war jetzt mit Genesis auf Tour. Du sagst es.
Das heißt also, Genesis waren jetzt auf Tour, beziehungsweise sind jetzt noch so, es sind jetzt noch die letzten Konzerte am Laufen. Und
es kommt jetzt nur noch London, genau.
Du hast das Konzert in Köln gesehen. Und
genau, eines von dreien.
Phil Collins, du hast Tony Banks und Mike Rutherford, unterstützt von einigen anderen Musikern, live gesehen. Und
so ist das.
Phil Collins, wie war's?
Phil Collins, wie war's? Ja, es ist natürlich so, dass Phil Collins ein bisschen im Mittelpunkt steht, wobei da sind wir schon vom Wort her nicht ganz korrekt unterwegs, denn er sitzt im Mittelpunkt. Viele werden es mitbekommen haben, dass es ihm, ich sag mal, ja, gesundheitlich, ich würde konkret sagen, körperlich nicht so gut geht. Also er geht mittlerweile auch am Stock. Im Sitzen spielt er schon was länger. Und man hört, schräg liest jetzt doch eigentlich immer mal wieder so ein paar Fragen nach dem Motto, warum tut er sich das an? Ne? Und genauso schwingt ja auch gerne mal so mit, ach, die brauchen bestimmt Geld. Ich persönlich habe da so meine Zweifel, dass die gerade wirklich Geld brauchen. Und ich muss auch sagen, einfach nach so langer Zeit nochmal eine Tour, da muss man schon Bock drauf haben einfach. Ne? Und wenn wir ein bisschen zurückblicken, das letzte Genesis-Album mit Phil Collins, das war das vorletzte insgesamt, erschien 1991, kurz darauf sein Ausstieg. Da gab es 2007 nochmal eine Tour und dann gab es jetzt nochmal eine Tour. Das heißt, der Wille, diese Musik nochmal aufleben zu lassen, ist meiner Meinung nach sowohl bei den Musikern als auch bei den Fans da. Das haben wir jetzt, wie gesagt, nicht zuletzt in drei ausverkauften Konzerten in Köln gesehen. Und ja, was man vielleicht da ganz kurz dranhängen muss, es sind natürlich auch einfach so mit die ersten großen Arena-Konzerte in Deutschland, die überhaupt wieder möglich sind seit vielen Jahren.
Wahnsinn. Und ich habe Bilder gesehen. Du hast welche in deinem Instagram-Account geteilt und da sieht man halt wirklich eine wahnsinnige Lichtshow. Erstmal, das war sicherlich ziemlich beeindruckend.
Auf jeden Fall, klar. Ich sag mal, also wir müssen, glaube ich, nicht drüber reden, dass auf der Bühne nicht so viel Action stattfindet, schon alleine, weil die zentrale Figur natürlich bewegungsmäßig ein bisschen eingeschränkt ist. Und ja, ne, also es war jetzt kein Rammstein-Konzert mit dickster Pyro-Show und sonst was, aber ja, es war definitiv stimmig, ne? Ganz klar.
Also das heißt, Phil Collins, mittlerweile 71 Jahre alt auch schon, hat, also du sagst ja, er geht am Stock, tritt im Sitzen auf, also Wie ist das? Ich meine, ist das trotzdem eindringlich oder um so ein bisschen suggestiv zu fragen?
Also ich hatte, ist es trotzdem eindringlich, definitiv. Ich muss sagen, ich war ja jetzt auch in so einer halbwegs gesunden Entfernung. Also ich saß jetzt nicht irgendwie unterm Dach, es war schon alles okay. Ich hatte mir aber vorher Videos auf YouTube reingezogen und ich muss dazu auch mal ganz ehrlich sagen, was die Leute mittlerweile an Kameras, wahrscheinlich an sehr, sehr kleinen Kameras, auf Konzerte mit reinbringen, was dann in einer Qualität ranzoomen kann. Also das ist auch wirklich für mich als als jemand, der mit Digitalkameras aufgewachsen ist, so kaum vorzustellen. Und da wurde dann schon sehr nah rangezoomt, dass man dann wirklich sehen konnte, wie er da halt irgendwie so auch halb im Stuhl hängt und, weißt du, so ein kleines Tischchen mit so einem zwei Fläschchen Wasser und so. Es ist schon skurril, ganz klar. Ja.
Aber ist das nicht eigentlich Rock'n'Roll im besten Sinne? Weil quasi so diese Maxime Rock until you drop, steh auf der Bühne, bis du umfällst im Grunde genommen. Aber das entspricht dem doch eigentlich.
Definitiv. Also klar, ich meine, das Top-Beispiel dafür ist ja eigentlich in vielen Köpfen, sind bis heute die Rolling Stones irgendwie, was das angeht, ne? Die ja auch, und das muss man einfach sagen, altersmäßig ja doch mal die guten paar Jahre drüber sind, ne?
Phil 78, Collins
hat,
ja.
Genau, ne? Also Phil Collins hat gerade die 70 geknackt, die stehen kurz vor den 80, aber ich sage mal so, die Tour trägt ja den Titel The Last Domino, also der letzte Dominostein
Fragezeichen.
Quasi. Fragezeichen, ganz genau. Und wir können insofern schon mal spoilern, es gab schon im September letzten Jahres die große Schlagzeile, dass Phil Collins das Fragezeichen offiziell entfernt. Ne, das ist ganz klar. Also er ist trotz allem, auch wenn man da sitzen kann und bestimmt in schönen Hotels schläft und so, es sind ja einfach Strapazen des Touralltags, die wir uns, glaube ich, auch alle nicht vorstellen können, egal ob man im Tourbus oder im Hotel schläft. Und also es ist eindeutig generell nicht als die große Abschiedstournee verkauft, wie es andere Bands machen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich war wirklich selten, wahrscheinlich noch nie bei einem Konzert so sicher, dass ich diese Band, diese Musiker jetzt das letzte Mal sehen werde einfach. Ne, das ganz kurz nochmal, der Schwenk zu den Stones, da ist ja, da sagt man ja immer, die machen es genau richtig, die sagen nie, es ist die letzte Tour, aber man denkt immer, es wäre die letzte Tour. Ne? Und aber hier denke ich es nun wirklich, weil ich glaube, der Mann doch ein bisschen seine Ruhe braucht.
Das heißt also, es könnte natürlich sein, dass Tony Banks und Mike Rutherford dann halt solo, beziehungsweise Mike dann mit Mike and the Mechanics vielleicht noch irgendwas macht, aber als Genesis wird wahrscheinlich dann doch Schluss sein. Ja.
Ich denke nicht. Also wie gesagt, Phil Collins ist dann damals auch nicht zuletzt zugunsten seiner Solo-Karriere nach dem Album We Can Dance ausgestiegen. Es gab dann ein Album mit einem anderen Sänger, kleiner Spoiler, es wurde von diesem Album nichts beim Konzert gespielt. und ich glaube, die wird natürlich weiß die Band auch, was die Leute sehen wollen. Und also ich muss sagen, diese Gemeinschaft dieser drei im Grunde, hat sich schon ganz gut abgebildet, genau.
Okay. Wie war denn das Publikum und wie haben sie die Songs aufgenommen, die gespielt wurden? Du hast gesagt, okay, sie haben nichts gespielt von dem letzten Album mit dem anderen Sänger, das war Ray Wilson von Stilled Skin, hieß die Band. Den hatten sie dann halt irgendwie für ein paar Jahre und dann kam Phil Collins nochmal zurück. Aber Genesis hatten ja in den 70er Jahren eigentlich schon eine erfolgreiche Karriere hinter sich als Progressive Rock Band und haben dann in den 80er Jahren doch einen ziemlichen Schwenk hin zu Poprock gemacht. Und da hatten sie natürlich noch größere Erfolge. Was haben sie gespielt? Haben sie alte Sachen gespielt? Haben sie eher so die 80er Jahre Hits gespielt? Und wie war das Publikum?
Das sind jetzt so zwei sehr, sehr aufgesplitzte Fragen. Also wie war das Publikum, ist so
Also neben dir natürlich. Ich meine, du standst in der ersten Reihe, hast du gesagt.
Ich stand,
und,
richtig.
Und hast da irgendwie
ganz genau, das, mit dem großen Pappschild, Phil heirate mich.
Genau.
Nein, also das Publikum, ja, ich sag mal so, ich konnte gar nicht so viel gucken. Es sind ganz klar, es ist auch ein Publikum, das bestimmt viele Hörerinnen und Hörer anzieht, die halt Ja, die halt das wollen, was die 80er Genesis-Musik teilweise gemacht hat, nämlich nett zu unterhalten irgendwie, ne? Also ich glaube, ich sag mal so, also vor mir saß auf jeden Fall so ein Typ, der schon ziemlich nach 70er Progressive Rock, wir gehen gleich nochmal ein bisschen drauf ein,
Genau.
aussah. Also wirklich mit, ne, mit Haare waren eigentlich nicht mehr da, aber das, was noch da war, war dann noch irgendwie zum Zopf gemacht und so,
Puh,
wo
also
ich
du
mir schon
meinst,
vorstellen konnte.
ich könnte da noch ein bisschen zulegen hinten.
Du müsstest noch ein bisschen, genau richtig.
Alles klar.
Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass bestimmt auch die sogenannte Musikpolizei anwesend war, aber eben auch, ne, aber eben auch Leute, die irgendwie die Genesis-Hits von früher aus dem Radio kennen. Und das ist ja eigentlich interessant, wie sie das verbunden haben. Und um dann auch zur Setlist konkret zu schwenken, genau, also ich sag mal, es hat kein Hit gefehlt, doch ich würde sagen, dass der Hit Jesus, He Knows Me gefehlt hat. Aber ansonsten hat eigentlich von allem, was man jetzt so im Kopf hat, von Invisible Touch, von I Can Dance, von Tonight, 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 von Land of Confusion, nichts gefehlt hat. Trotzdem, auch wenn das jetzt nicht unbedingt was Neues ist, sind eben auch ein paar dieser älteren, verkopfteren Stücke mit im Set gelandet, genau, weil, und das hat für mich auch natürlich noch mal ein bisschen mehr den Anschein einer, wir möchten das Ding irgendwie in Würde zu Ende bringen oder so, Mentalität erweckt, dass man, ja, ne, dass man schon irgendwie Fans aus allen Phasen auch auf jeden Fall was bieten
Ja,
möchte.
du hast gerade eben gesagt, I can dance. Jetzt ist es ja so, dass Phil Collins halt aufgrund seiner Schmerzen sitzt. Wie trägt er sowas vor? Ich meine, ist da irgendwie Selbstironie im Spiel oder wirkt er da irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen.
Definitiv. Also ich glaube, wir haben ja alle so ein bisschen diesen typischen Move aus dem Musikvideo vielleicht im Kopf, ne, mit den drei Herren, die eben miteinander herlaufen und in einer, ich kann es gar nicht beschreiben, ne, mit diesen ausgestreckten
Ja,
Händen, diese sehr mechanischen Tanzbewegungen zu.
roboterhaft.
Genau. Ja, das macht er nicht, das kann ich schon mal sagen. Nein, aber also an das wollte ich jetzt auch sagen. Also ich finde, es hat eben weder an Motivation generell noch an Selbstironie irgendwie gemangelt. Also es ist dann natürlich, das ist bestimmt was er auch jeden Abend macht, aber natürlich kommt dann bei der Zeile A perfect body with a perfect face, zeigt er dann natürlich auch an sich runter und nimmt das, kann das auch ein bisschen aufs Korn nehmen, definitiv. Aber ganz, das möchte ich nur ganz generell, das ist so, wenn mich jetzt generell Leute fragen, wie war das denn eigentlich, wie er da saß und sonst wie, ja, es fehlt an, ja, wahrscheinlich an körperlicher Gesundheit, an körperlichem Bewegungsspielraum, aber ich finde sowohl stimmlich als auch einfach motivationsmäßig oder so. Also wie gesagt, A, wissen wir alle, der Mann braucht das Geld nicht und B,
Ja.
wirkte es auch keine Sekunde, wie ich sitze hier und spiele das irgendwie runter und bringe das irgendwie zu Ende, sondern ich glaube, er hatte da auch Spaß dran und die letzte Tour war eben 2007. Und damals hat man sich wahrscheinlich nicht gedacht, das war das allerletzte Mal. Und ich glaube, vielleicht wollten auch sie es in dem Wissen einmal durchziehen, dass es vielleicht der letzte Dominostein sein könnte.
Ja, das bedeutet aber natürlich auch, Phil Collins war ja ursprünglich der Schlagzeuger und hat natürlich dann erst später wurde er zum Leadsänger nach dem Ausstieg von Peter Gabriel in den 70er Jahren. Und wer sitzt denn heute am Schlagzeug? Das ist nämlich auch eine interessante Sache.
Ja, am Schlagzeug sitzt nicht derselbe Herr, der in den letzten 30 Jahren saß, der dann eben für die Songs, wo Phil Collins gesungen hat, eingesprungen ist, sondern sein eigener Sohn, Nicholas, also Nick Collins. Und was man da sagen muss, der ist 20 Jahre alt. Und wenn, damit das jetzt nochmal so richtig rüberkommt, der ist 2001 geboren.
Der ist jünger als
Das
du.
sind. Ich bin bekanntlich noch aus dem 20. Jahrhundert. Ergo, würde ich annehmen, er ist jünger als ich. Ja, das ist schon Wahnsinn. Und wie gesagt, der hat wirklich schon vor, lass mich jetzt nicht lügen, 2 oder 3 Jahren auf seiner Solotournee auch gespielt.
Okay.
Und Junge, Junge, ja, also
Das heißt also,
das.
der ist nicht nur begabt, aber er spielt dann natürlich auch wirklich diese Drum-Fills, für die Phil Collins ja eigentlich bekannt wurde, beziehungsweise für die Genesis in den 80er Jahren dann vor allen Dingen bekannt worden. Also wenn wir halt dran denken, an, was weiß ich, Tonight, Tonight, Tonight mit so einem Bum, 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 Bum. Also das heißt, das darf er spielen und Phil Collins grinst dann halt irgendwie, weil sein eigener Filius das genauso spielt. Oder?
Hm. Ja, er hat ihn bei der Bandvorstellung auch angekündigt mit My Little Boy, wo ich mir jetzt noch nicht ganz sicher war, wie viel, wie cool man das als 20-Jähriger findet oder wie ironisch es vielleicht noch war. Ja, ja
die beiden werden sich erkennen, irgendwie das einschätzen können.
Das könnte man denken, ja, ja, genau. Nein, aber es ist natürlich, es gibt dann natürlich so Momente, wo er sich an irgendeiner Stelle, während irgendeinem Instrumental oder so, er sich dann zu seinem Sohn umdreht und dann so ein bisschen in die Luft reintrommelt. Und das sind schon so Momente, wo man denkt, das ist ja schon heftig. Ne? Also wie gesagt, auf den Genesis waren sie zu fünft, dann waren sie zu dritt und dann wurde es eben doppelt belegt, sodass halt Phil Collins im Studio Gesang und Schlagzeug gemacht hat und ja auch später live auf Fnug da dran gesprungen ist. Und wenn du denkst, das sind all die Sachen, die du geschrieben hast und die ja durchaus meiner Meinung nach auch nicht ohne oder vor allem auch einfach sehr markant einfach sind. Also wir denken, ist jetzt Solo, wenn wir bei In the Air Tonight an diesen Phil auch denken, das ist, keine Ahnung, jeder weiß irgendwie, dass es Phil Collins ist. Und du sitzt dann da und klar, es ist schön, dass dein eigener Sohn das dann irgendwie spielt und du bist dann bestimmt auch stolz drauf, aber um dich herum stehen halt deine beiden langjährigen musikalischen Werkgefährten, also Tony Banks am Keyboard, Mike Rutherford an Gitarre und Bass und die spielen ihren Kram halt noch wie eh und je und du sitzt in deinem Ding und weißt, du kannst, also es ist irgendwie die Aussage gefallen, er könne halt kaum noch einen Trommelstock halten irgendwie so. Das ist schon, keine Ahnung, also ich stelle mir das sehr, ja, befremdlich bis beklemmend vor eigentlich. Ja.
Aber wir wollen ja nicht nur über das Konzert sprechen, sondern natürlich über Genesis in den 80ern. Wir sind ja der 80er-Jahre-Podcast und Genesis haben in den 80er-Jahren 4 Alben veröffentlicht. Und das ist eigentlich recht wenig, weil in den 70er Jahren, wo sie waren sie ziemlich aktiv, haben insgesamt 9 Alben veröffentlicht. Aber wenn wir heute an Genesis denken, dann denken wir natürlich irgendwie an diese großen Hits. Und die waren halt alle in den 80er Jahren. Und wie war das? Womit fing das an? Also Genesis fing eigentlich so mit Progressive Rock an. Was ist eigentlich Progressive Rock und was haben sie später gemacht? Das ist natürlich wirklich jetzt eine spannende Frage. Also Alex, du als Musikwissenschaftler,
Dr. Klug, bitte. 30 Sekunden, was Progressive Rock ist. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Die Zeit läuft.
Ja, genau. Ja, ich meine, Progressive Rock, es steckt ja drin. Es ist progressive Rockmusik. Und ich meine, damit war dann gerade damals späte 60er und ganz extrem eben in den 70ern, war das natürlich auch einfach als Abgrenzung von der damals gängigen, vielleicht noch sehr Beatles, Stones, Blues beeinflussten Spielweise Rockmusik gedacht. Und für mich ist da, also Pink Floyd mit ihrem, sage ich mal, sehr eigenen Stil werden oft als Progressive Rock kategorisiert. Ne? Wir haben plötzlich irgendwelche Songs von 15 Minuten Länge mit mehreren Teilen und viele Instrumentalparts. Genau, und ich persönlich bin ja großer Fan von King Crimson. Das ist ja auch eine britische Band, die eben auch sehr, die eben in diese typischen Rockmusik-Schemata auch viel andere Sachen, viele Einflüsse aus Weltmusik, aus anderen Kulturen, sehr viel aus dem Jazz auch wirklich drin. Blasinstrumente waren relativ üblich.
Was? Blastinstrumente?
Blastinstrumente, genau. Waren auch einfach weit verbreitet. Und dann gab es eben noch andere große Bands der Zeit. Das waren einmal Yes, die bestimmt auch einige kennen. Und eben auch Genesis. Ganz genau. Du teaserst es schon an. Aber auch die haben sich später genau ein bisschen richtig soundmäßig gewandelt. Genau. Und eben auch Genesis, die eigentlich auch mal so eine Band waren, die auf ihren Alben gerne mal 20 Minuten Songs hatte oder so, die dann sehr, sehr breit ausgefächert wurden. Gerade auch was, ne, was Keyboardflächen angeht, was vielleicht auch kuriosere Gesangsexperimente angeht. Genau, und das war eben nach ein paar Alben mit Findungsphase, sage ich mal, bestand die Band dann eigentlich in ihrer 70er-Hochphase eben aus den jetzigen 3 Mitgliedern, mit Phil Collins am Schlagzeug eben, Mike Rutherford am Bass und Tony Banks am Keyboard. Und Sänger war eben Peter Gabriel und der Gitarrist Steve Hackett war noch dabei. Und das ist eben so eine Phase, wie der Kollege, den ich schon erwähnte, der vor mir saß, glaube ich, ja, der Musikpolizei.
Hat, ja. Genau, Musikpolizei, richtig. Okay, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ich will das ihm jetzt gar nicht so zuschreiben, aber genau, das ist bestimmt Musik, die man objektiv für subjektiv vermutlich als etwas, ja, hochwertiger ist jetzt sehr gewagt, aber auf jeden Fall komplexer beschreiben würde, als die Lieder, für die Genesis dann in den 80ern eben sehr bekannt geworden sind.
Ja. Genau, also da steckt dann natürlich irgendwie so ja, die Wertung drin, dass Popmusik ja doch einfacher gestrickt ist und weniger wert quasi ist.
Was aber ist nicht immer einfacher zu machen.
Ja, ja, genau, eben. Und das haben Genesis natürlich ja, sehr gut durchexerziert in den 80er Jahren, aber sie begannen die 80er Jahre mit einem Album, das eigentlich noch sehr Progressive Rock-like war. Und zwar war das das Album Duke von 1980. Das allerdings auch schon kürzere Songs enthielt. Also das heißt, nicht jeder Song war 20 Minuten lang, das war es vorher jetzt auch nicht. Aber
ich wollte gerade sagen, das muss man jetzt genau. Auch fairerweise sagen, genau.
Wodurch ist das Album Duke in Erinnerung geblieben? Beziehungsweise fragen wir mal so, welchen Song von dem Album Duke haben Genesis jetzt auf der Tour gespielt?
Ja, ich wollte gerade sagen, das Konzert ging erstmal los mit dem Album Duke, muss man dazu sagen. Und genau, wie du schon sagst, also ich finde, da sind auch durchaus poppige Nummern drauf, wie zum Beispiel Turn It On Again, was wahrscheinlich mit der bekannteste Song ist. Trotzdem hat es noch eben Züge von Progressive Rock, was man zum Beispiel auch durch so Leitmotive, die verarbeitet werden, merkt. Und so kommt es dann auch, dass das Konzert mit so einer kleinen Medley aus Duke's End, also dem zweiminütigen Schlussinstrumental des Albums, losging. Und danach quasi direkt in den ersten Song Behind the Lines überging. Und dann auch direkt Turn It On Again nachgeschoben wurde. Also sehr viel Duke beim Konzert, das kann man auf jeden Fall sagen.
Okay, und wodurch zeichnet sich das aus? Das heißt also, es ist noch nicht so diese Popmusik, diese fröhliche vielleicht von Invisible Touch, sondern da sind einfach so die Akkorde zum Beispiel, das ist nicht nur Dur und Moll, sondern ja, wie könnte man sowas charakterisieren? Das ist irgendwie
auch mal als siebener Akkord dabei, zum Beispiel.
Siebener Akkord, ja. Okay, also.
Wobei ich da, also das ist jetzt wirklich ein Einstieg in die Musikwissenschaft. Ja, ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das Album Invisible Touch frei von siebener Akkorden wäre.
Garantiert
oder so.
Nicht.
Das ist, geht bestimmt zu weit. Aber ja, also ich finde, das, klar, man merkt das schon, wenn so ein Konzert mit so einem langen instrumentalen Teil anfängt. Ne? Ich meine, das geht los und du hörst erstmal 2 bis 3 Minuten keinen Gesang, das überfordert nicht, aber das ist ja jetzt nichts, was das durchschnittlich Popmusik gewohnte Ohr jetzt gewohnt ist.
Das hat mich damals auch schon bei The Final Countdown von Europe sehr irritiert. Ja, dass da erstmal 10 Minuten lang Keyboards zu hören sind. Nein, so lang ist es nicht, aber beim ersten Mal hören dachte ich so, hä? Warum singt da denn keiner?
Da muss doch, ja, genau.
Ja. So.
Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
Genau, und zwar was sagen wir? Turn It On Again. Das war auch eine der Singles aus Duke und ja, hören wir rein. Genesis, Turn It On Again. Ja, das waren Genesis mit Turn It On Again. Und wir hören hier eigentlich wirklich so eine gelungene Mischung aus so den Progressive Rock Überbleibseln, sage ich mal. Die hört man halt so im Rhythmus vor allen Dingen. Ne? Das ist nicht so ein Viervierteltakt, der durchgeht, sondern
genau.
Alex, du kennst dich da, glaube ich, besser aus. Das ist dann irgendwie 13/17-Takt oder sowas.
Ja, ja, genau. Nee, aber du meinst es eben auch, man hört es halt ganz konkret in diesem Pre-Chorus, falls ihr gerade reingehört habt, in diesem Ei, da sind halt diese Stops drin, ja, genau. Irgendwie. Und es spielt dann auch ganz, es spielt nämlich eben mit den Hörgewohnheiten, wo man halt eigentlich einfach so durchgeht und dann kommen halt diese Brüche rein, die letzten Endes dann den Refrain auch noch ein bisschen größer machen. Mhm. Also Turn It On Again, meiner Meinung nach eine super Nummer und
ja,
war auch namensgebend für die quasi erste Reunion-Tour oder Wiedereinstiegstour von Phil Collins, die da eben 2007 war. Für alle, die schnell rechnen, 2007 liegt genau in der Mitte zwischen dem letzten Album von 91 und heute.
Wow.
Genau, Turn It On Again, da gab es dann damals auch die Best Of dazu, Turn It On Again, The Hits. ja, und man muss sagen, die Setlist auf der damaligen Tour war gar nicht mal so unähnlich zu heutigen. Du meinst 2007,
ne? Ja.
Genau, aber insofern, also man muss auch ganz klar sagen, eigentlich kann man doch froh sein, dass Genesis einem weder 2007 noch jetzt 2022 einem irgendein neues Album mit Sachen, die im Endeffekt, man muss es ja nun mal einfach so sagen, die im Endeffekt niemand hören will, die dann aber die erste Hälfte der Setlist irgendwie komplett blockieren oder so aufgedrückt haben. Also,
das ist ja eine Sache, die nervt dich schon, ne?
Ach, was heißt mich? Mich nervt das eigentlich mehr, wenn Leute in so neuen Alben gar nicht erst die Chance geben.
Okay.
Ich muss aber sagen, Genesis wäre ein Beispiel, wo ich mir wirklich von einem neuen Album nicht viel versprechen würde. Aber ich habe viele Bands, wo Leute sagen so, ah ja, die sollen bitte nur die ersten drei Alben spielen und was Neues interessiert mich nicht. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schwach. Vielleicht rede ich jetzt auch zu, ja.
Naja, man kann es.
Nervt dich das nicht?
Ja, doch, klar. Ja, aber man kann es natürlich nicht so grundsätzlich sagen. Ne? Also bei manchen Bands hört man am liebsten das und möchte das andere gar nicht hören. Und bei anderen Sachen, ja, da denkst du gebe dir noch mal eine Chance. Da ist doch sicherlich
klar
irgendwie.
Das
ist auch
nicht. Aber so das letzte Genesis-Album mit Phil Collins ist halt 31 Jahre her, ja. So. Und Weekend Dance ist schon das Neue im Vergleich. Ja. Aber wir waren in den 80ern und man muss sagen.
Genau, und eine Sache ist vielleicht auch noch ganz interessant, wo du nämlich die Touren ansprichst. Das Album wurde betourt sozusagen, oder die Band ist nach dem Album auf Tour gegangen und ganz spannend, 40 Dates allein im UK und die 106.000 Tickets waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Also das sind so Sachen, die man heute nur von Rammstein kennt. Wahnsinn. Und das war ja auch wirklich noch die Zeit vor Invisible Touch. Das heißt also, Genesis waren schon angesagt, halt nur eben für andere Sachen.
Vor allem, wenn man eigentlich noch dieses Verhältnis, was ja damals wirklich umgekehrt war, bedenkt, nämlich heute bringt man Alben oder in diesem Fall jetzt wieder eine Best-of raus irgendwie, um irgendwie auch noch mal ein bisschen mehr die Tour zu bewerben, mit der letzten Endes das Geld generiert werden kann. Und früher ging man ja auf Tour, um sein Album, mit dem man massiv Geld verdient hat, zu bewerben. Ne? Und dann, ja, also ihren Ruf als Live-Instanz, den haben sie sich schon früh erarbeitet und den konnten sie dann auch bestens in diese Zeit mit rübertragen, keine Frage.
Wahrscheinlich kosteten die Tickets damals auch nur, ich weiß nicht, ein Pfund oder 8 D-Mark.
Das ist so. Also ich muss sagen, ich bin ja jemand, der gerne Tickets vor der Halle kauft, auch wenn das diesmal echt eine knappe Kiste war.
Okay.
Und dann gibt's halt so Fälle, dann kommt da halt jemand mit, ich habe ein Ticket zu verkaufen, dann fragst du, was willst du haben? Und dann sagt der 300 Euro. Und dann denkt man sich so, hör mal, was soll das denn jetzt? Willst du mir jetzt irgendwie das Fünffache des Originalticketpreises? Wie läppisch ist das denn? Und dann zeigt er dir die Karte und dann ist es halt der vorderste Bereich im Innenraum und diese 300 Euro, die sind schon 100 Euro unter Neupreis. Also, da kann man das auch
dann Golden Circle oder Silver
Circle. Ganz genau, oder? Golden Circle. Ja,
das heißt
ganz
also, genau. Die Halle oder das Stadion ist dann in verschiedene Bereiche eingeteilt und ganz vorne ist dann am teuersten natürlich.
Ganz genau. Aber das ist also, da können wir wirklich auch locker eine eigene Folge drüber machen, aber einfach dieses Phänomen, dass jetzt so alte Legendenbands wirklich so unglaublich teuer werden müssen, weil ich kann mir nicht vorstellen, es wird das geben und irgendwie was auch so Stones oder so nehmen, das ist einfach hart, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Phil Collins sagt, ich möchte, dass die Tickets hier vorne 400 Euro kosten. Das kann, ich glaube, die kriegen halt auch einfach gesagt, so, wir brauchen mindestens eine so und so dicke Lichtshow, die kostet mindestens so und so viel und so wird das gemacht irgendwie. Ja. Ne? Aber ich frage mich wirklich, wie viel Einfluss hat die Band noch darauf, diese Preise einfach mitzubestimmen.
Na klar, ne? Ich meine, da sind natürlich auch irgendwelche Manager dann noch im Hintergrund, die wahrscheinlich die ganze Maschinerie am Laufen halten und sagen so, nee, wir müssen das schon so groß machen und ja. Von wegen groß machen. ganz spannend auf Duke, denn darüber hatten wir gerade eben gesprochen. Also das Album Duke ist, dass Genesis das erstmal mit Drum Machines gearbeitet haben. Und zwar ist das bei dem Titel Oh, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Duchesse müsste es eigentlich sein, französisch, aber wahrscheinlich Duchesse oder irgendwie so.
Also ich habe es eben bewusst nicht, das haben sie ja auch gespielt, und ich habe es bewusst nicht mit vorgelesen, okay, um mir diese Blöße zu ersparen.
Bitte, ja, jetzt habe ich die mir gegeben. Danke, aber danke. Sie haben auf jeden Fall, also Phil Collins hat eine Drum Machine bedient, oder wahrscheinlich war es dann Tony Banks, der die programmiert hat, und zwar ein Roland CR78. Ich bin mir nicht sicher, ob das 78 dann auf das Erscheinungsjahr hindeutet, 1978, man weiß es nicht. Ganz spannende Sache, weil natürlich Genesis dann im späteren Verlauf eigentlich, naja, es sind schon richtig gespielte Drums, aber eigentlich auch kein normales Drumset, wie man das so kennt.
Ja, ich meine, im Grunde, das hat ja auch etwas, ja, es ist, klingt jetzt schön gefärbt, aber auch etwas sehr Progressives irgendwie, dass man sich jederzeit an den neuen Erfindungen und neuen Mitteln der Technik irgendwie orientiert hat. Ne? Viele 70er-Bands haben dann auch sehr früh Synthesizer einbezogen und so weiter. Und
das heißt also, 80er, Genesis waren dann progressiv in einem anderen Sinne. Ja.
Klar, leider, ich meine, viele 80er-Künstler und Künstlerinnen, die wir hier besprechen, haben ja erst über diese Mittel, es gibt jetzt günstige Synthesizer-Drum-Machines, angefangen, Musik zu machen irgendwie. Und insofern, natürlich war das damals so ein bisschen, jetzt kommen hier die 70er-Typen mit ihrer etwas biederen Musik irgendwie an. Aber, also, ja, man kann wirklich sagen, was man will, aber Genesis sind schon sehr mit der Zeit gegangen. Ja. Das wird auch vielen Leuten missfallen haben, aber abstreiten lässt sich das, glaube ich, nicht.
Auf jeden Fall. Wobei, als ich Genesis kennengelernt habe, das war eigentlich noch davor sogar, 1978. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwie zu Weihnachten mal heute würde man sagen, ein Mixtape, also eine Kassette geschenkt bekommen haben, also mein Bruder und ich. Und da waren dann halt Genesis mit dem 1978er Hit Follow Me, Follow You drauf. Und das klang für mich, glaube ich, damals schon total bieder einfach. Also es war irgendwie so softrockig. Und wenn man dann halt irgendwie gesehen hat, was sonst noch auf der Kassette drauf war, das waren dann halt irgendwelche Disco-Hymnen oder so, wirkte das wirklich so, boah, also so super bieder und so super verhalten. Und das war definitiv kein Song, der jetzt irgendwie mir besonders Spaß gemacht hätte, aber gut.
Ich glaube, Follow You, Follow Me hat beim Konzert auch davon gelebt, dass sie es in so einen kleinen Akustikteil gepackt haben. Okay. Also Akustik klingt jetzt auch so, wir machen alles zu einer Ballade mit Akustikgitarre, so nicht, aber in der Mitte waren halt so drei deutlich abgespecktere Lieder, und ich glaube, da war es eigentlich ganz gut aufgehoben, würde ich sagen. Aber die 80er
gingen dann weiter. Sagen,
genau, und wir haben vier Alben von Genesis in den 80ern, und von einem Album haben Genesis beim Konzert keinen einzigen Song
das
gespielt.
Das ist eine Frechheit.
Zu dem Album kommen wir jetzt.
Eckart? Das ist nämlich Abacab. Also komischer Name für ein Album, auch generell überhaupt für als Name. Von 1981, also das heißt, sie haben schon ziemlich bald nach Duke dann neues Material geschrieben, und sie hatten offensichtlich so viel Material übrig. Also sie wollten eigentlich ein Doppelalbum rausgeben, aber dann haben sie doch ein einfaches Album draus gemacht, das war Abacab. Das
sollten sich einige Bands zum Beispiel dann
veröffentlichen. Heute ist natürlich alles möglich, man packt dann so viel auf eine CD drauf, bis die 78 Minuten, oder mittlerweile ist man, glaube ich, noch mehr, bis die voll sind. Damals hat man sich dann halt auf ein Album konzentriert, 45 Minuten Musik, das reichte. Und Abacab, genau, ist jetzt vielleicht nicht so das Album, das so in Erinnerung geblieben ist. Es gab eine Single, die hieß nämlich auch Abacab, und ich würde mal sagen, wir hören einfach mal rein. Was ist das eigentlich? Genesis, Abacab. Das war Abacab von Genesis, und du hast gerade eben mir gesagt, der Refrain, der kickt nicht so. Warum?
Ich habe es nicht geschrieben, ich kann es ja nicht sagen. Warum? Weiß ich auch nicht. Ich finde, darauf lässt sich irgendwie runterbrechen.
Ja,
ne?
Ja. Also Tony Banks hat hinterher gesagt, zum Album insgesamt, er wollte die Melodien so simpel wie möglich halten. Und irgendwie hat man hier natürlich so einen durchgehenden Synthi-Pump-Bass, so bam, 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 bam. Das ist natürlich schon sehr simpel, aber irgendwie kickt es nicht so ganz, ne?
Er kann sich dann stellenweise auch nicht entscheiden, will ich jetzt Synthi, will ich jetzt Orgel irgendwie, finde ich.
Will ich jetzt doch noch ein bisschen Progressive Chords haben oder.
Ganz genau. Also wir können jetzt, glaube ich, nicht tief genug ins Album einsteigen, um das Album jetzt generell als schwach abzutun. Aber ich sage mal so, nein, aber man kann natürlich trotzdem irgendwie mal zur Kenntnis nehmen, dass Genesis davon nichts gespielt haben.
Ja, ganz spannend ist natürlich noch der Titel Abacab, wo man sich fragt so, hä, was soll das denn sein? Und naja, man kann sich das so vorstellen, man kann ja einzelne Parts oder einzelne Passagen spielen, das heißt Part A, Part B und dann Part A, dann Part C und so weiter. Und
so ist der Song aufgebaut?
So ist das ursprünglich gedacht, aber Mike Rutherford sagte dann so, ja, so war es vielleicht mal oder beziehungsweise den Part hatten wir mal drin, aber letzten Endes war es dann
A, D, C, B, Y, Z.
A, C, C, A, A, B, B, A, A, C.
Ja, wäre vielleicht als Albumtitel doch ein klein bisschen sperriger. Richtig, dann, genau. Ich verstehe.
Na gut, also, das heißt, wir fassen zusammen. Sie haben auf der jetzigen Tour nichts davon gespielt. Das Album ist aber nicht schlecht natürlich und war auch erfolgreich. Also so ist es nicht. Aber.
Daran hat es nicht gemacht. Vielleicht kam es auch ein bisschen zu schnell. Es war doch ein Jahr nach Duke erst, ja, ne?
Aber sie hatten so viel Material übrig, dass sie dann 1982 noch eine kleine EP hinterher schickten. Und zwar war das die EP 3x3.
3x3.
Das Cover ist ganz witzig eigentlich. Genesis stellen da die Beatles nach. Ja, das heißt, also man sieht die drei, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Sie springen alle irgendwie in lustigen Posen dann halt von der Mauer hoch und reißen die Arme hoch. Und das sieht dann halt aus wie bei den Beatles.
Wie was denn? Wie Help, wie das Help-Cover oder was?
Also, wie das Cover von Twist and Shout.
Ah, okay, genau. Alles klar. Und du, also ich muss sagen, mir ist das völlig durchgegangen und ich habe davon auch nichts am Konzert wiedergefunden. Ja. Du sagst aber, da gibt es einen Song, den wir uns anhören
sollten. Ja, auf jeden Fall. Und zwar gab es eine Single und die habe ich mir dann nochmal angehört und dachte mir so, ah, natürlich, das ist es doch. Und zwar ist die Single Paper Late, die im Mai 1982 veröffentlicht wurde. Und da hören wir einfach mal rein. Und da werden wir dann auch sehr viel Phil Collins Solo hören, raushören. Und wir hören einfach mal rein. Paper Late, Genesis. Das war Paper Late von Genesis und wenn ihr euch auf YouTube mal ein bisschen umguckt, da werdet ihr auch wunderbare Videos sehen, wie Genesis live aufgetreten sind, beziehungsweise Playback in der Sendung Na Sowas mit Thomas Gottschalk, Tommy Orner wollte ich schon sagen, Thomas Gottschalk. Und was haben wir gesehen? Wir haben wirklich wahnsinnige Greenscreen-Effekte gesehen mit Wunderkerzen im Hintergrund und ein.
Wenn es halt noch green wäre,
es war Blue Screen,
Black, glaub ich, so die Black Screen. Es waren ja sogar mit den ganzen Klaviertasten und so auch die ganze Zeit. Und das Gesicht von Mike Rutherford ist verschwunden. Also,
ja, da war die Technik noch nicht so ausgereift, aber.
Nee, aber man wollte es halt trotzdem unbedingt umsetzen, ne?
Genau. Ja, natürlich. Naja, das waren schon Experimente. Also das hast du schon in der Zeit sehr häufig gehabt in den Musiksendungen und war auf jeden Fall eine topmoderne Sache. Und topmodern war auch der Song.
Was ist besser gealtert? Jetzt kommt die große Frage, genau.
Naja, also was haben wir da gehört? Wir haben Bläser gehört, ne? Also der Refrain, der ist schon sehr eingängig, ne? Mit so einem Bläsern und Paper Late, Paper Late.
Auf jeden Fall.
Das waren die Phoenix Horns. Das waren nämlich die, wie nennt man das? Die Bläsersektion von Earth, Wind and Fire.
Aha.
Ja, und da kann man jetzt wirklich schon sagen, ja Mann, das ist doch eigentlich nicht mehr Genesis, wie sie mal in den 70ern waren. Wie sie mal so richtig cool waren, sondern jetzt wird's poppig.
Es ist halt schon, wie sie da auf dieser Bühne unter diesen Regenbogen, Leuchtröhren und sonst was stehen. So. Also wir hatten in den 70ern war das Ganze, gerade durch Peter Gabriel, halt auch sehr von diesem sehr theatralischen Storytelling-Element getragen. Also er ist dann wirklich in riesigen Ganzkörperkostümen und Masken und so aufgetreten.
Es ging also da, wie Lordi das, und
Ja, ganz genau. Und ja, dennoch finde ich auch hier schon eine markante Erscheinung, einfach mit dem singenden Schlagzeuger in der Mitte. Und wenn ich mir das, ja, das war Playback, schon klar, wir haben das jetzt auch in einigen Musikvideos gesehen, aber das hat ja live teilweise auch durchaus so stattgefunden. Und ich muss auch sagen, vor dieser Doppelaufgabe, also wer es kennt, es ist immer schon Instrument spielen und singen ist generell schon nicht ohne, wenn man das wirklich beides korrekt machen will, sage ich mal, und nicht eines schleifen lassen will, aber mit Schlagzeug dabei.
Wo man sich dann halt wirklich auch bewegen muss. Ne? Also man hat genau, so ein riesiges genau. Schlagzeug vor sich und Phil Collins gerade, also der hatte ja wirklich dann auch so ein, ich weiß nicht, dann noch irgendwelche Gongs hinten dran und ja. Das heißt also, der bewegt sich sowieso ständig irgendwie von links nach rechts und muss dann aber seinen Mund
von oben kommt das Mikro,
oder genau. So ins Mikro dann halt noch reinhusten, genau.
Auf jeden Fall insofern natürlich eine Band, die man gerade auch optisch einfach direkt erkannt hat, ne, genau. Aber andere Zeiten, definitiv.
Andere Zeiten,
aber ja. So richtig, 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 richtig ging es ja danach erst an,
richtig, stimmt das? Richtig, genau. Und zwar 1983. Und da ist es eigentlich auch so, dass ich Genesis mit einem richtigen Musikvideo kennengelernt habe. Kommen wir gleich zu. Also das heißt, 1983, die Band hat sich Anfang 83 ins Studio eingeschlossen und dann im Studio das Album Genesis komponiert, also selbstbetiteltes Album. Offensichtlich hatten die ordentlich Kohle, ne? Weil wie ist das, so ein Studio hat, glaube ich, schon richtig Asche gekostet. Pro Tag musste man ein paar Scheine über den Tisch wachsen lassen.
Ich wollte sagen, vielleicht einfach einen großen Vertrauens- und finanziellen Vorschuss beim Label natürlich.
Auf jeden Fall. Ne? Also heute sind das ja alles so Sachen, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Früher war das halt so, man ist irgendwie in so ein riesiges Studio gegangen, das Mischpult war irgendwie mehrere Meter breit, kostete irgendwie Hunderttausende heute Euros und jeder Tag im Studio kostete natürlich dann auch entsprechend, ich weiß nicht, ordentlich Asche.
Auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, wie viel Genesis hatten zu dem Zeitpunkt jetzt schon mal 2 Nummer-1-Alben in Folge in Großbritannien und ist auch in Amerika immerhin schon auf Platz 7 geschafft. Also da galt es auf jeden Fall noch einiges an kommerziellem Potenzial, also jetzt einfach aus Sicht der Plattenfirma, rauszuholen. Und das mündete schließlich 1983 im Album Genesis selbst. Ja, ich finde, da könnte man jetzt auch ein riesiges Fass aufmachen, gerade bei Bands heutzutage, diese Idee, ein Album nach sich selbst zu benennen. Man kann dem Ganzen jetzt mangelnde Kreativität oder sonst was vorwerfen. Einige Bands machen das ja beim Debütalbum, die starten eben damit, ne? Wir nennen unser erstes Album so, wie die Band heißt, und allerschlimmstenfalls gibt es dann sogar noch einen Song, der auch so heißt. Und viele Bands kommen dann, vielleicht auch gerade dann, wenn sie vielleicht nicht mehr so relevant oder interessant sind oder vielleicht eigentlich schon alles gesagt haben, oder wenn wir jetzt mal aus Sicht eines 70er Jahre Genesis Progressive Rock Fans sprechen würden, sich verkauft haben oder sonst was, kommen dann plötzlich mit der Idee an, ein Album nach sich selbst zu
machen. Genau, und das ist dann auch direkt das 12. Album. Also.
Genau, ganz genau. Wahnsinn. Und da folgen dann wirklich sehr oft halt irgendwelche langen Erklärungen, warum man jetzt auf diesem Album so sehr die Essenz der Band gefunden hätte und eigentlich damit all das sagen wollen würde, was man immer schon mal sagen wollte. Und ja, sehr, sehr schlimme Sachen. Aber
wie war's hier? Zum Glück, ja, bitte.
Ja, zum Glück kann man hier Entwarnung geben. Es war nicht so. Das Album, ich würde es mal weder künstlerisch noch kommerziell als einen Flop bezeichnen. Nein, es ging ganz einfach darum, wie die Songs geschrieben und auch angemeldet wurden, wie also der Songwriting-Credit vergeben wurde. Nämlich zur frühen Zeit mit Peter Gabriel bis zum 1974er Album Lamp Lies Down on Broadway hieß es, wurde einfach angegeben, alle Bandmitglieder haben zu gleichen Teilen alle Songs geschrieben, was natürlich so auch nicht stimmt. Und das war später wieder anders. Dann war da in dieser Dreierphase war das dann auch ganz klar verteilt. Da hat dann auch Tony Banks hat mal einen Text geschrieben und mal Phil Collins die Musik und sonst wie. Und genau, beim Album Genesis, wie du schon sagst, haben sich irgendwie wirklich kollektiv eingeschlossen.
Ich glaube, du hast es gesagt, aber egal, ja. Ach so, nein, ja, okay, ja, alles klar. Sie haben sich gemeinsam eingeschlossen ins Studio.
Genau, und, genau.
Genau,
und was der Band sehr wichtig war, ist, dass das hier eben wirklich so eine richtige Gruppenarbeit war. Also wirklich von allen Bandmitgliedern wirklich mal so richtig zusammengeschrieben wurde. Und das wollte man dann mit dem Albumtitel ausdrücken.
Genau.
Ja. Und es fiel ihnen auch kein besserer Name ein.
Okay, genau. Das ist natürlich noch der viel bessere Grund. Aber
das erste klingt einfach
schöner. Es klingt sehr viel schöner, genau, was halt diese ganze rechtliche Sache angeht mit Anmeldung bei der GEMA, beziehungsweise die englische heißt dann PRC for Music. Wie da die Verteilung ist, das ist natürlich Thema, könnte man eine ganze Sendung mitmachen wahrscheinlich. Und was man letzten Endes bei der GEMA angibt, in welchen Prozentverteilungen, was man aber auf dem Album dann vielleicht abdruckt, das muss ja auch nicht übereinstimmen, hundertprozentig. Und hier war es halt so, ja, das Album wurde zu größten Teilen halt von allen dreien im Studio geschrieben. Sie haben dann halt gejammt, das heißt also, sie haben einfach gespielt, mal sehen, was uns da für Ideen kommen. Und daraus haben sie dann halt das Album Genesis gestrickt. Und ein wirklich großartiger Titel ist auch die erste Single gewesen und ist wirklich ein sehr ungewöhnlicher Titel auch für Genesis zu der Zeit gewesen, weil, wie soll man sagen, es ist schon, also Progressive Rock ist da überhaupt nichts mehr. Es ist ein sehr, sehr dreuender Song, ein sehr, sehr dunkler Song auch.
Spann uns doch nicht so auf die Folter. Welcher ist es denn nun?
Wovon spreche ich? Von Mama natürlich.
Aha. Ja,
und das war auch, glaube ich, der Song, wo ich Genesis kennengelernt habe, mit einem richtigen Musikvideo. Also nicht nur, wo sie irgendwo vor einem Greenscreen bei Nasovas Tommy Warner, wollte ich jetzt schon wieder sagen, ne, Thomas Gottschalk gespielt haben, sondern wo halt Phil Collins irgendwie in Schwarz auf Schwarz, wie heißt das, Schwarz-Weiß dann irgendwie einseitig beleuchtet zu sehen ist. Also Mama, bitte, wir hören einfach mal rein.
Ja.
Wir hören einfach mal rein, ja.
Ja, das war Mama. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen wäre, wenn ich es jetzt nicht gelesen hätte, aber schon für die 2007er Tour, und ich gehe mal davon aus, dass es dieses Jahr genauso war, wurde der Song um 2 Halbtöne runter transportiert.
Aha, warum macht man denn sowas? Ja,
transportiert. Wow, das lassen wir jetzt auch drin, weil es so dumm ist. Runter transponiert.
Transpassiert.
Genau. Ja, genau. Großartig. Genau, damit Phil Collins eben die Töne noch erreicht.
Weil er sitzen muss.
Weil er sitzen muss, genau. Da sind natürlich durchaus einige.
Der war richtig schlecht. Ne?
Ja,
aber lass mal trotzdem drin.
Okay. Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, da wird dir wahrscheinlich auch jeder Gesangslehrer jetzt gerade auch sagen, dass du ja im Sitzen nicht so vernünftig irgendwie von der Körperspannung und im Brustkorbbereich und sonst wie eigentlich nicht so super, super das raushauen kannst wie im Stehen. Und vielleicht ging es auch irgendwie darum, man weiß es nicht.
Ganz spannend ist natürlich noch das Lachen von Phil Collins, weil man hört wirklich so ein, ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben, so ein höhnisches. Und das ist offensichtlich inspiriert von Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. Und den Song, den hatten wir schon mal im Podcast.
Das war
einer der ersten Rap-Songs im Grunde genommen. Und da gibt es dann halt auch so ein Lachen von, wer war es? Grandmaster Flash selbst, ne?
Boah, ich weiß es nicht, du.
Ha-ha-ha.
Ha-ha-ha.
Collins macht
das
hier.
War auch Genau, und das war auch echt so ein skurriler Moment, weil das ist also, wenn er dann auf der Videoleinwand beim Konzert ist, in Nahaufnahme gezeigt wurde, er hat halt so ein bisschen so spitze Nase, spitzes Kinn, plus dann eben dieses einfach, ne, er sieht halt nun mal auch deutlich älter aus als damals. Und wenn er dann, das dann noch bei Mama zu diesem Lachen, was ja auch wirklich, das kam, da kam nichts vom Band, das war hundertprozentig echt, dann wirklich zu so einer Fratze verzieht so und dann, weißt du, du hast so rotes, schummriges Licht dabei und so, das war schon, ne? Also generell finde ich eine ganz, ganz besondere Stimmung auch bei dem Song, vor allem, weil wir auch hier, die, du hast sie eben schon erwähnt, die sehr prägnanten Drumcomputer haben, mit denen Genesis dann auch später wirklich immer öfter Songs angefangen haben. Ne, und das und dann diese getragenen Keyboardflächen und du hast einfach schon sowas sehr Sphärisches. Und wenn, genau, also und wenn Melodie dann quasi. Das ist
doch wirklich schon so ein bisschen gruselig eigentlich. Ne?
Auf jeden Fall. Aber auch nicht billig, gruselig so. Ne? Also du hast nicht so 80er billig B-Movie-Vibes drin, sondern genau. Und wenn dann irgendwann, ich weiß nicht, ob es irgendwie nach dem ersten Lachen kommt oder so, wenn dann sein Sohn eben am Schlagzeug richtig drüber einsetzt, dann kommt dieses dum, dum, dum.
Ist es wahrscheinlich auch wieder.
Nee, das war der falsche Song, aber so in etwa, ja. Und das halt über diese Sachen, über dieses Mama und so. Das ist die, also ich fand wirklich, das fand ich live wirklich richtig, richtig stark, weil es war auch sehr laut, muss ich dazu sagen. Für ein Arena-Konzert fand ich es echt laut. Und wenn dann über diesen Drumcomputer, der ja auch durchaus alt klingt und auch alt klingen soll, dann das echte Schlagzeug reinkommt, das ist schon, dann merkst du einfach, wie das für eine stellenweise dann vielleicht doch einfach nur Pop-Rock-Band in den 80ern wirklich sehr, sehr von dieser, ja, sehr kreativen Schlagzeugausgestaltung und auch diese Überschreitung zwischen elektrischen und akustischen einfach lebt. Ja, also definitiv für mich auch ein sehr frühes Highlight im Konzert. Das war nämlich schon der dritte Song tatsächlich.
Also vielleicht nochmal für die Technik-Nerds. Also das Schlagzeug ist eine Lin Drum Machine. Das war halt damals so State of the Art. Das war halt so eine Drum Machine, die war auch nicht ganz günstig, konnte sich nicht jeder leisten. Und das Ganze wurde dann durch den Gitarrenverstärker von Mike Rutherford geschickt und am Ende wurde noch irgend so ein Echo dazu draufgelegt. Also das heißt, die haben richtig viel experimentiert, um dann halt wirklich diesen Sound hinzubekommen. Und ja, insgesamt ist es so, Alex, du bist begeistert. Ich bin auch von dem Song absolut begeistert. Und
hör mal.
Wir sind jetzt trotzdem schon bei Genesis ist wirklich im Poprock angelangt.
Keine Frage. Wobei ich auch sagen muss, mit Blick auf die Album-Tracklist vom Album Genesis, sie haben tatsächlich die komplette A-Seite gespielt. Also sie haben noch That's All gespielt, für die, denen der Titel jetzt wie auch That's mir gar nichts sagt. Das ist das mit dieser ziemlich eingegen Melodie. Der war auch, ich finde die Melodie tatsächlich so ein klein bisschen, das fändest du geil, oder?
Ich fand das, doch, ich finde das richtig cool irgendwie. Das ist schon so ein bisschen beschwingt irgendwie und so.
Ich finde das tatsächlich leicht. So, wenn es anfängt, so ein klein bisschen nervig, weil er das auch mit dem Gesang aufgreift. Aber auch das, genau wie wir es eben schon beim, was hast du gesagt, leicht schwülstigen Follow You, Follow Me hatten, das ist auch mit in diesem kurzen Akustikpart gelandet. Und hatte dann war dann einfach mit so einem leichten E-Piano-Sound auch gespielt. Das hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Wir haben aber auch noch Home by the Sea und vor allem dahinter, um mal eben deiner dreisten Pop-Rock-Unterstellung entgegenzutreten, Second Home by the Sea. Was dann wirklich, ja, ne, wie gesagt, Home by the Sea, auch schön eingängig, 5 Minuten, sehr gesangslastig. Und was dann wirklich das noch längere instrumentale Coda zu diesem Song bietet.
Oh, Coda,
Ja. Jetzt geht's wieder los. Und eben auch nochmal sehr, sehr diese Drumschichten vermischt und sonstig. Und da muss man schon sagen, so einen Song hätte man auf einem Pop-Rock-Album von anderen Bands zu der Zeit schon nicht gefunden. Ja. Also sie hatten es immer drin. Sie hatten ein super Händchen für Singles, keine Frage, und für größere Fragen. Aber ich meine, auch Mama dauert in der Originalversion halt fast 7 Minuten so. Ne? Das ist halt, das sind schon andere Welten. Und ich fand auch Home by the Sea, Second Home by the Sea live eine sehr, sehr coole Sache, aber ich habe es ja eben schon angesprochen, wie fühlt sich das an, wenn deine Bandkollegen ihre Sachen noch spielen können und du nicht? Bei Second Home by the Sea geht er dann halt auch hinter die Bühne halt irgendwie so, ne? Das,
Was aber natürlich dann nichts heißen muss, ne? Also, aber.
Nein, gar nicht, aber du, dann ist das halt so, ja, ne? Dann sitzt da halt sein Sohn und, tja. So War das ja. Auf jeden Fall. Genau, Album Genesis ist das, wo sie am zweitmeisten Songs von gespielt haben.
Ganz kurze Frage. Ja. Wie findest du das Albumcover, wenn du das vor Augen hast? Kannst du dich an sowas erinnern? Hattest du sowas als Kind?
Na, was sind das? Sind das jetzt hier Kekse ausstechen oder was?
Nee, das ist das Spiel, wo man irgendwelche Formen, wie so zum Beispiel ein Sternendreieck und so weiter, in so eine vorgestanzte Box irgendwie reinbringen musste. Also man musste dann halt die Formen irgendwie zuordnen. Ich kann es nicht besser beschreiben. Also
ja, okay, ich weiß, was du meinst. Nee, also ich wüsste es gerade nicht, ich es hatte. Ich habe mit 8 kam der Game Boy Color raus und damit war ich dann schon cooler als meine Geschwister, die hatten noch das alte Brikett. Ja, guck. Nee, aber du dich schon, also bei dir weckt das schon Erinnerung? Nee,
überhaupt nicht, oder? Das hatte ich nicht. Also. Ach so. Sowas habe ich nie, aber ich glaube, wenn ich sowas sehen würde bei anderen Leuten, also die jetzt irgendwie Kinder haben, ich würde es, glaube ich, ausprobieren. Ich würde es ausprobieren, aber so als Albumcover, ja, es ist schon ganz nett, aber dieser Schriftzug und so weiter, es wirkt schon so ein bisschen.
Der Schriftzug, wo man sagen muss, ich meine, der aktuelle Schriftzug ist ja auch irgendwie nicht... Ja, nee, ich kann nicht mal sagen, nicht gut gealtert.
Ja, genau, das ja kam mir jetzt gerade eben in den Sinn, nicht gut gealtert. Also es wirkt halt schon so ein bisschen billig irgendwie.
Ja, also die Band der großen Albumcover fand ich Genesis jetzt, also in den 70ern vielleicht noch, Selling England by the Pound, aber fand ich jetzt generell nicht so. Also, ja,
Duke sieht halt schon so ein bisschen aus wie der kleine Prinz und
genau. Nein, also ich auch jetzt dieses The Last Domino-Motiv. Es ist halt, ja, es ist okay, es ist so ein bisschen schlicht, aber es ist halt dieses, das eigentliche Bandlogo von Genesis, ich weiß gar nicht, soll das künstlerisch, soll das verspielt sein? Ich verstehe es nicht, sagen wir mal so. Aber ich lasse da lieber die Musik für sich sprechen.
Aber wir sind dann natürlich auch sehr geprägt, vielleicht durch Heavy Metal. Also bei Metal ist es ja so, nur schöne Covers. Und sie müssen natürlich auch ein Bandlogo haben, das möglichst von Anfang der Karriere bis zum Ende irgendwie durchverwendet wird. Und wenn die dann mal das Bandlogo ändern, dann gibt es irgendwie große Diskussionen und ihnen wird dann Ausverkauf vorgeworfen und keine Ahnung. Weil es dann leserlich ist zum Beispiel.
Ja, ach Wahnsinn. Ja,
aber es wurde noch leserlicher.
Es wurde noch leserlicher, vor allem, es wurden von einem Album noch mehr Songs
im Konzert
gespielt, und zwar gleich 5 Stück. Ja,
aber bevor wir zu dem Album kommen, nein, alles gut. Bevor wir zu dem Album kommen, das eigentlich Genesis in den 80er Jahren quasi so, bekannt bis zur Oma gemacht hat. Ganz kurzer Hinweis, ne? Zwischen Genesis 1983 und Invisible Touch, was dann 1986 folgte, gingen die drei Mitglieder von Genesis, beziehungsweise veröffentlichten sie dann Solo-Alben. Das heißt, Solo Mike Rutherford, der Gitarrist und Bassist, machte weiter mit Mike and the Mechanics. Tony Banks, der Keyboarder, veröffentlichte Soundtracks. Eigentlich kennt man heute wahrscheinlich nicht mehr, aber Phil Collins setzte auf seinen Solo-Erfolg von 1981 nochmal einen drauf und er veröffentlichte No Jacket Required. Und das ging doch durch die Decke.
Ja, natürlich, mit Susido und Don't Lose My Number. Da waren die Türen ins Pop-Business endgültig weit aufgestoßen.
Genau, da sind dann wirklich alle Hürden gefallen oder wie nennt man das, alle Hemmungen sind gefallen und Genesis haben dann natürlich sich inspirieren lassen und gesagt so, ach, Progressive Rock, so ein Mist.
Ach, das ist so, wir versuchen das auch immer. Also ich habe das lange mit so einem ganz klaren Cut gesehen, habe mir das irgendwie in meiner jugendlichen Progressive-Rock-Phase ganz klar so, Genesis, die haben ja irgendwann alle Prinzipien verraten oder so. Ich muss sagen, ich wurde da aber eigentlich mit genau den Dingen, die ich jetzt beim letzten Album angesprochen habe, sehr beschwichtigt eigentlich. Und dass sie sich das schon immer bewahrt haben, dass das natürlich für viele ein komplettes No-Go war und die Band damit abgeschrieben hatten, das ist mir klar. Aber ich finde wirklich, dass auf den Alben noch viele Sachen schlummern oder auch jetzt durchaus ja ins Live-Programm gerutscht sind irgendwie so. Ne? Ich glaube, da sitzen schon auch Leute, die warten eigentlich auf I Can Dance oder sonst was und müssen sich dann aber in 10 Minuten einen Instrumentalsong anhören. Ne?
Das ist auch hart, oder?
Finde ich jetzt nicht, aber ja.
Vielleicht schon.
Aber vielleicht, um bevor...
Bevor also du sprichst natürlich von der Maxi-Version von Tonight, 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 Tonight.
Den Special Dance
10 Minuten,
Remix, ne? Genau. Ja. Nein, aber bevor wir vielleicht jetzt auch zum letzten 80er-Album von Genesis rutschen, genau, kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie sich das mit den 70er-Songs gestaltet hat. Und zwar eigentlich, wie gesagt, man möchte halt irgendwie alle Fans aller Phasen irgendwie bedienen. Und das führt dann auch durchaus dazu, dass mal von Songs einfach nur die erste Hälfte und danach von einem anderen Song die zweite Hälfte gespielt wird. Gerade in der Progressive-Rock-Phase, haben wir zum Beispiel Songs vom Album Selling England by the Pound, wie zum Beispiel The Cinema Show oder, Achtung, Firth of Fifth. was die halt eigentlich wirklich so ihre 10 Minuten dauern, wo man jetzt denken könnte, die nehmen davon die ersten 3 Minuten, wo du noch einen schönen Strophe-Refrain-Aufbau hast, aber nein, sie hängen dann zum Beispiel an No Son of Mine plötzlich den langen Instrumentalteil mit einem sehr schönen elegischen Gitarrensolo und so, hängen das halt dann hinten dran. Also nehmen sich durchaus immer wieder diese Ruhepausen, ist ja auch falsch gesagt, aber
es ist wahrscheinlich noch anspruchsvoller zu spielen, wer weiß, ja.
Auf jeden Fall, das ist dann natürlich auch, ne, da spielt dann auch Mike Rutherford, wie das früher war, dann auch brav nur Bass irgendwie und da hast du dann natürlich den Live-Gitarristen, der dann das Solo runterzieht, aber ich meine nur, sie haben es meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gelungen ineinander verwoben, ohne dass das wie so ein Fremdkörper plötzlich wirkt. Ach, jetzt spielen sie dieses eine 70er-Ding irgendwie so, weil sie halt müssen oder wollen. Nee, also da merkt man, weil es hier natürlich auch einfach einen gemeinsamen Sound kriegt, merkt man halt viel mehr die rote Linie innerhalb der Musik einfach, die man so vielleicht durch den 70ern und 80ern Aufnahmen, gerade durch die soundtechnischen Fortschritte, nicht immer so gemerkt hat. Aber das hat hier einfach sehr gut funktioniert, finde ich. Aber wir kommen jetzt zu einem Album, wo sie es vielleicht, wenn ich dich so richtig verstanden habe, mit 80er Sounds, mit Synthesizer, mit Drum Machines, ein bisschen.
Sie haben es übertrieben.
Kirmesmelodien,
ja. Das habe ich nicht gesagt, natürlich, aber ich habe es
im Vorgespräch gefallen, ja.
Genau, ich habe das zitiert aus einem Artikel aus der Welt tatsächlich, wo es halt um dieses Genesis-Konzert ging und das hat jemand in den Raum geworfen. Ich habe es nur aufgegriffen. Aber man kann schon sagen, ja, musikalisch haben mich Genesis mit Invisible Touch, was 1986 veröffentlicht wurde. Und die Singles, die gingen dann natürlich noch weiter. Also die letzte Single Tonight, Tonight, Tonight wurde 87 im März veröffentlicht. Und sie haben mich da eigentlich musikalisch nicht mehr so abgeholt, nein. Also man kann auch sagen, ja, sie haben halt wirklich so das Offensichtliche gespielt. Also das heißt, sie haben halt ihren Pop, den sie ja gespielt haben, dann nochmal neu definiert. Phil Collins am Schlagzeug hat dann halt wirklich so, ja, wie soll man sagen? Also er hat wirklich so dieses ganz Offensichtliche gespielt. Also er hat dann diese Drumfills aus der Hölle gespielt. Also ja, wo dir denkst, so, ja, das kannst du auch auf dem Drumcomputer programmieren. Das klingt genauso schlecht oder gut, wie man möchte. Und naja, er hat's gemacht. Irgendeiner musste es wahrscheinlich machen und er war es. Phil Collins war es.
Es ist halt, ja, genau, richtig. Also wenn die das Album nicht rausgebracht hätten, hätte es vielleicht jemand anders rausgebracht. Das stimmt schon. Und es fehlt halt, wenn wir es jetzt nochmal mit dem, was wir eben bei Mama sprachen, irgendwie vergleichen. Natürlich fehlt dieses
ja, Subtile, ja, genau.
Ne? Dieses dieses spezielle, vielleicht auch düstere, was irgendwie unten drunter
nochmal. Du wolltest mich im Vorgespräch auch gerade eben nochmal drauf bringen, dass ja Alphabill eigentlich doch genau das Gleiche gemacht hätten.
Genau dieselbe
genau Band. Das Gleiche.
Nein, ich ging mir konkret diesen Drumroll, den du uns gerade schon so schön vorgebeatboxt hast. Ja, aber wir können sagen, was wir wollen. Fakt ist, das Album war ein Mega-Erfolg. Ja. Wir haben die Singles Invisible Touch, Throwing It All Away, Land of Confusion, In Too Deep und Tonight, 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 die allesamt auf Platz 1 der US-Charts gelandet sind. Und man muss das immer wieder betonen, wenn ein nicht-US-amerikanischer Künstler oder Künstlerin da auf 1 landet, das ist schon was Besonderes. Das ist eigentlich nationalen Künstlern vorbehalten.
Naja, und es ist, ist natürlich auch verkaufstechnisch nochmal eine andere Hausnummer, weil USA hat einfach mehr Einwohner als der UK, als Deutschland, als, als Europa zusammen so ungefähr. Und das heißt, wenn man da auf Platz 1 ist, dann bedeutet das natürlich auch automatisch, dass man ordentlich Alben, Singles, was auch immer verkauft hat.
Auf jeden Fall. Also vorher haben das, bis zu dem Zeitpunkt hatten das mit diesen 5 Singles nur Michael Jackson, Janet Jackson und Madonna geschafft. Also wir merken, Janet ist auch wirklich dann die erste, ja, nicht US-amerikanische Band, der das gelingt.
Ich würde sagen, wir sollten einfach mal reinhören. Also wir sollten einmal diesen Drumfill aus der Hölle hören, und zwar Invisible Touch ist es.
Invisible Touch, ein 80er Musikvideotraum, ganz in lila. Und ich habe es eben schon mal gesagt, über das Konzert. Geil. Und ich kann es auch jetzt nur wiederholen. An Selbstironie hat es meiner Meinung nach nicht gemangelt. Also die Band filmt sich hier mit kleinen Digitalkameras. Ich wusste gar nicht, dass es sowas früher gab, scheinbar. Nee, oder?
Digital war es nicht, aber irgendwelche Kleinbildkameras oder so. Ja, wahrscheinlich.
Aber sie haben sich doch gefilmt, sie haben Fotos gemacht.
Ja, ich glaube, sie haben Fotos gemacht, und das waren wahrscheinlich irgendwelche Kameras aus dem Agentenbedarf von James Bond oder.
es ist halt auf jeden Fall ganz, es ist halt ein einziges Behind-the-Scenes-Video des eigentlichen Drehs offenbar. Und es ist halt, keine Ahnung, für Konz setzt sich an Schlagzeug, und das Schlagzeug fängt zu früh an zu spielen, und er singt in seine Drumsticks als Mikro. Und
Was also natürlich schon so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene könnte man das natürlich schon. Nein, es ist natürlich schon total ironisch. Ne? Also der Drummer, der früher Progressive Rock gespielt hat, wo es wirklich um Schwierigkeiten geht und so weiter, der nimmt seine Drumsticks und singt da rein. Und macht da irgendwelche, ich weiß nicht, er tritt so in die Luft wie irgendwie so eine Glam-Rock-Band oder keine Ahnung.
Ich glaube, sie wussten, und das gilt für mich bis heute, sie wussten schon, wo sie stehen. Ich glaube, sie haben sich auch in ihrer Wahrnehmung, also so wirkt es jetzt auf mich, der nicht dabei gewesen ist, nicht falsch eingeschätzt. Nee. Sie haben sich nicht für cooler gehalten
als genau, waren, ne? Also so im Vergleich zu irgendwelchen Popgrößen der Zeit waren sie natürlich schon älter und hatten natürlich schon so eine halbe Karriere hinter sich und galten wahrscheinlich auch nicht so als die coolen. Also
genau.
Das ist so das auch, was ich jetzt noch von anderen Leuten gehört hatte, als ich sie darauf angesprochen habe. Genesis in den 80ern, waren die eigentlich cool? Und da hörte ich dann so Sachen wie so, ne. Und ich habe das nicht gesagt.
Aber genau
ich
das.
Nicht gesagt, aber ich
habe. Vielleicht haben sie da auch. Vielleicht haben sie da auch mit den Touren jetzt genau, weil irgendwie alles wird irgendwann wieder cool. Ja. Würde ich mal vorsichtig sagen. Und ich glaube, dass sowohl Phil Collins Solo irgendwie der vor 3 Jahren auf Tour war oder so, als auch jetzt das. Ja, ich glaube, sie haben das richtig abgepasst, weil jetzt sind die Leute auch wieder in einem Alter. Dass sie sich gerne an das zurückerinnern, was damals war. Auch wenn man damals vielleicht eher dann richtigen Rock gehört hat oder so, katapultiert dich so ein Song natürlich sofort zurück in die Zeit einfach. Und das ist, und das hat auch live ganz gut funktioniert. Du bist von Invisible Touch scheinbar nicht der große Fan. Was ist mit den anderen, die wir hier stehen haben?
Land of Confusion, ja, genau. Das hat ja schon ziemlich. Also. Das Video von Invisible Touch, das ist natürlich schon total witzig, ne? Und bei Land of Confusion war es halt so, dass sie so Masken haben anfertigen lassen. Und zwar gab es in Großbritannien dann die Fernsehserie, das war halt so eine Comedy-Parodiesendung, die halt die Politiker aufs Korn nahm. Und zwar hieß die Spitting Image. Und da haben sie dann halt auch solche Gummimasken von sich anfertigen lassen. Das waren halt so Handpuppen im Grunde genommen, wo halt die Gesichter total verzerrt waren und sehr, sehr witzig.
Karikatur.
Halt so eine Karikatur, genau. Und da haben sie dann halt so ein Video im Stil von Spitting Image gedreht, und das ist natürlich großartig. Und Naja, wie der Song dann letzten Endes da so drüber läuft, also der Song selbst ist ganz okay, würde ich sagen, aber witzig war eigentlich das Video dazu. Kennst du das Video?
Wenn du's, ich kenne das, du hast mir ja sogar vorher Ausschnitte geschickt vom Konzert
noch. So ist es.
Oder Screenshots, genau. Aber ja, du hast das Lied jetzt so ein bisschen ab, aber also was macht das heute mit dir, wenn du das hörst? Fühlst du dich positiv, negativ, neutral zurückkatapultiert oder?
Ja, eher so neutral, würde ich sagen. Es nervt nicht irgendwie. Der Song ist halt da, aber er bietet jetzt auch nicht irgendwie so neue Einblicke in die 80er. Also es ist schwierig, irgendwie das so einzuordnen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so, wow, 80er, das kannte ich aber noch nicht, sondern so, 80er, ja, das lief damals im Radio. Und das war dann die Zeit bei, was weiß ich, Johnny Hates Jazz oder so, wo ich dann halt doch andere Sachen lieber hören wollte.
Irgendwie kommen wir immer wieder da an, ich verstehe. Okay, du sagst keine neuen Einblicke. Ich hoffe aber, dass wir auf jeden Fall mit der Folge hier ein paar neue Einblicke zum Thema Genesis geben konnten. Und wir können jetzt zwar keine große Werbung dafür machen, dass ihr noch auf Tour gehen wollt, es sei denn, ihr schafft es in den nächsten wenigen Tagen noch nach London.
Warum nicht?
Wo vermutlich die Live-Karriere Genesis hier Ende finden wird, auch wenn es so nicht geschrieben steht. Eckart, jetzt nach der heutigen Folge, nach viel Durchhören, Skala von 1 bis 10.
Die ganze Folge?
Beneidest du mich ums Konzert und wenn ja, um wie viel?
Ich würde schon sagen, auf jeden Fall. Also gerade, also nein, das kann man auch nicht sagen. Ne? Also wie wäre es gewesen, wenn man Genesis quasi in ihrer Blüte gesehen hätte? Das wäre natürlich auch eine andere Sache.
Ja, aber wann ist die Blüte?
Ja, natürlich. Das ist ja schon wieder, das weiß man natürlich erst hinterher. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so wie du das beschrieben hast und so wie ich halt so Beschreibungen gelesen habe, ist es doch einfach eine Sache, die einen nicht kalt lässt, einfach. Nicht? Also
definitiv.
Nochmal die drei Bandmitglieder, wäre vielleicht noch was ganz anderes gewesen, wenn da jetzt noch Peter Gabriel dabei gewesen wäre oder Steve Hackett, der Gitarrist, der in den 70er Jahren noch mit dabei gewesen war.
Das war in den 2000ern kurz angedacht tatsächlich, ging dann aber schon aus terminlichen Gründen bei Peter Gabriel nicht, ja.
Genau, aber es ist jetzt halt wirklich nicht so eine Abschiedstournee, wo die Bandmitglieder gesagt haben, so, ja, naja, müssen wir jetzt mal machen, um irgendwie mal so ein Ende zu finden, sondern
nochmal die Stadion richtig voll zu kriegen.
Einfach, ich glaube wirklich, es ist schon irgendwie eine Herzensangelegenheit, ne, um halt, tja, wie soll man sagen, ne, irgendwie nochmal zu zeigen, ja, wir machen das, wir ziehen das durch, weil wir das wollen und
haben immer ihr Ding gemacht, weil sie es wollen, genau. Ja. Und ja, also ich, ich glaube, also keine Ahnung, ich in meinem Kopf ist es jetzt nicht mehr so, dass in den 70ern ein plötzlich 20-Minuten-Song und ein Album später stand ein dicker Plattenboss und gesagt, ihr schreibt jetzt 3-Minuten-Pop-Songs so. Ne? Ich glaube, das hat sich schon einfach durch die Ausstiege auch, irgendwie für sie auf jeden Fall natürlich angefühlt. Vielleicht fürs Publikum nicht immer. Aber du sprachst eben noch von der Blütezeit. Also wer jetzt sagt, oh nee, bitte Invisible Touch, kann ich echt auch gar nicht ab. Aber diese 70er Progressive Rock Sachen interessieren mich schon. Da kann ich auf jeden Fall das Live-Album aus der Zeit namens Seconds Out empfehlen.
Okay.
Mit dem tourt Gitarrist Steve Hackett auch gerade. Da gibt's durchaus ein bisschen Übersicht über alte Sachen, aber auch sind eben auch Sachen bei, die Genesis jetzt noch in der Setlist haben. Schon ohne Peter Gabriel, schon mit Phil Collins am Gesang, aber definitiv noch von den alten Sachen geprägt. Und ansonsten, wer sich fragt, wie das heute so klingt, kann sich, glaube ich, ganz gut das Live-Album von der 2007er Tour, ich glaube, Live Over Europe, anhören. Da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, ob und wie gut die das heute auch
Ansonsten noch eine Frage, und zwar du sagst ja gerade eben, dass Steve Hackett auch gerade tourt mit dem alten Material. Was ist denn davon zu halten?
Ich weiß es persönlich nicht, vor allem muss ich sagen, wenn dann so ein Musiker tut, steht und fällt das für mich auch total mit dem Sänger. Und ich habe noch nicht reingehört, aber das finde ich auch da nicht unentscheidend. Fakt ist aber, dass er wirklich schon nicht wenige erfolgreiche Genesis Revisited Alben, Live-Alben, Live-Tourneen und so weiter gefahren hat. Und ich glaube, dass das für die Leute, die eben Fan der frühen Phase sind, auch eine ganz schöne Sache ist. Denn, um vielleicht das nochmal erwähnt zu haben gegen Ende, viele dachten ja dann, okay, nachdem Peter Gabriel raus war, sind Genesis doch kommerziell geworden. Aber lassen wir mal nicht vergessen, dass Peter Gabriel auch in seiner Solo-Karriere relativ schnell mit Songs wie Sledgehammer und so am Start war, was ich jetzt nicht als das große Progressive-Rock-Opus bezeichnen würde, ja. Sondern auch durchaus sein Interesse an poppigeren Sachen hatte. Ich glaube also, wen das interessiert, für den ist wahrscheinlich Steve Hackett schon eine schöne Sache.
Das heißt also, und eine gute Ergänzung eigentlich zu Genesis, die.
Das nimmt sich nichts weg, ja. Ne? Ja. Wir hatten ja, also ja, es gibt Überschneidungen, ganz klar, aber ich meine, wir hatten ja auch das Thema schon mal mit Karl Bartos und Kraftwerk und so. Und das ist halt, ich möchte jetzt nicht sagen David gegen Goliath, aber es spricht ja zumindest schon mal dasselbe Publikum an. Und das haben wir hier nicht, ne? Und das ist ja doch eigentlich eine hoffentlich runde Sache für alle Genesis Die Hard Fans, die wir jetzt beide nicht sind. Falls jemand zugehört hat, verzeiht uns bitte alle Ungenauigkeiten. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir damit wieder mal eine weitere Lücke oder einen weiteren, eine weitere Lücke geschlossen haben. Weiteren,
also wir Punkt haben ja auch auf jeden Fall sehr viele positive Aspekte gefunden und ganz klar, also Sachen, wo wir auch wirklich von begeistert sind.
Auf jeden Fall.
Wunderschön. Wenn euch unser Content gefällt, wir sind auch auf Instagram und Facebook zu finden unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Und da findet ihr jede Menge Trailer, Fotos, lustige Sachen, die ihr gerne liken und kommentieren könnt. Und Alex, wir haben noch
Auszüge deiner Plattensammlung. Deiner mannigfaltigen
Genesis-Plattensammlung. Genau, ich muss mal gucken, was ich da habe. Und was haben wir noch in petto? Wenn Leute zu viel Geld haben, bitte, was?
Wenn Leute zu viel Geld haben, können sie sich 400€ Tickets für Genesis kaufen.
Oder?
Und wer die Chance verpasst hat, der kann diese 400€ viel lieber in unseren Patreon, wie sagt man, Kanal stecken. Da findet ihr uns auch patreon.com/boysofsummerpodcast. Wir freuen uns über, ja, jeden kleinen genau, Beitrag.
Ganz unter dem Motto throwing it all away. Also man blast einfach das Geld raus. Bitte, hier, ihr wisst, wo ihr uns findet. In diesem Sinne.
Ich wollte gerade sagen, das kann man nicht mehr toppen. Wir hören dich in 2 Wochen
wirklich,
wieder, Eckart. Und bis dahin.
Was hast du vor in 2 Wochen?
Immer noch deine ganzen
du bist
ganzen,
immer noch bei Dallas genau.
Und so noch. Ich bin noch dran, ja, ich bin Staffel 3.
Alles klar.
Also,
du bist beschäftigt.
Danke fürs Zuhören.
Wir hören uns. Bis dahin.